Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde.
Es ist soweit. Der Podcast für Tischtennisfreunde ist zum ersten Mal am Start und der wird präsentiert von Erich Bottroff und mir, Lennart Weking. Und Erich, ich freue mich ganz besonders. Wir haben es geschafft. Wir sind drauf.
Wir sind endlich drauf und wir sind endlich da, wo wir wirklich seit langer, langer Zeit mittlerweile, wo wir tatsächlich hin wollten. Wir haben einige schwere technische Hindernisse aus dem Weg geräumt. Für uns schwere Hindernisse aus dem Weg geräumt. Und ich kann es gar nicht in Worte ausdrücken, wie froh ich bin, dass wir jetzt tatsächlich alles überwunden haben und endlich alle Parameter geschaffen haben, damit wir hier live sind sozusagen, wir sind on air.
Man muss wirklich sagen, also es ist ja so ein Selfmade-Podcast und wir hatten die Idee ja schon irgendwie vor mehreren Monaten und dann während der Corona-Zeit, jetzt hatten wir glaube ich beide so ein bisschen Zeit und Muße, um sowas dann mal in die Praxis umzusetzen, zu realisieren, aber man kann wirklich sagen, das ist kein technisches Kinkerlitzchen, ne? Also das ist jetzt schon, muss man richtig liefern, à la Bonheur aber im technischen Bereich.
Da muss man im technischen Bereich, ich sag mal, da würde ich uns als sprichwörtliche Novizen, würde ich uns da bezeichnen. Da haben wir wirklich, aus wenig Kenntnis jetzt hoffentlich ein technisch anspruchsvolles Produkt gezaubert, womit wir hoffentlich viele Hörer begeistern können. Und wir waren natürlich am Ende auch wirklich in der Feinjustierung, waren wir natürlich auch wirklich hinterher. Und wir wollten es jetzt am Ende auch wirklich gut machen und wollten natürlich auch unsere eigenen Ansprüche, da wollten wir nicht zu kurz kommen und denen wollen wir natürlich auch gerecht werden. Und ja, es ist wirklich unglaublich, dass wir es jetzt, es klingt wahrscheinlich für den Hörer banal und man denkt sich, ach, so ein Podcast ist schnell zusammengestellt. Dem kann ich nur sagen, Pustekuchen.
Und wir sind, man hört es dir auch richtig raus, du freust dich auch wirklich wie ein kleines Kind. Ich bin auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen aufgeregt, so eine
schon, wie Bolle.
Schon klassische 9-9 im 5. Situation gerade, aber wir sind jetzt drauf.
Und absolut.
Vielleicht noch so ein kleiner Ausblick für unsere Zuhörer. Klar, Podcasts gibt es mittlerweile sehr, sehr viele und auch im Tischtennisbereich natürlich. Schönerweise, ich freue mich darüber, dass unser Sport auch den Weg in dieses neue Medium gefunden hat. Vielleicht ein kleiner Ausblick, was haben wir vor? Ich denke, wir wollen einfach unterhalten, informieren, mit der einen oder anderen Anekdote natürlich um die Ecke kommen aus der Tischtennisszene.
Absolut.
Sind beide, glaube ich, lange dabei, haben vielleicht auch einiges zu erzählen, wollen natürlich aber auch berichten und informieren und so viel kann man verraten. Natürlich auch mit dem einen oder anderen interessanten Gast aufwarten in den kommenden Wochen und Monaten.
Das ist der Plan, genau, Lennart, du sagst es richtig. Wir haben natürlich einen groben Plan und wir haben eine Idee, was wir uns hier drunter vorstellen. Aber wichtig ist uns auch natürlich eine Flexibilität. Wir haben da im Medienbereich, wie wir ja gerade schon berichtet haben, einiges in die Wege geleitet und sind da natürlich auch informativ gewesen, haben uns vorbereitet, haben E-Mail-Adressen zur Verfügung, die wir dann, worüber wir uns über jegliche Art von Kritik und Anmerkungen, wir freuen uns über Ideen, Anstöße, wir sind flexibel, was die Themenauswahl angeht.
Nah am Spieler sind wir auch.
Nah dran, ne? Muss man ja auch sein beim Plastikball, da muss man immer nah dran sein.
Ja, also von Spielern zu Spieler direkt aus der Szene raus. Erich, du bist eine bekannte Größe in der Tischtennisszene, auf mehreren Ebenen unterwegs.
Ja, du auch, ne?
Trotzdem vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu dir. Aus meiner Perspektive, du wohnst mittlerweile in Dortmund, bist seit mehreren Saisons schon für den BVB auch aktiv in der zweiten Tischtennis-Bundesliga, hast dich da jetzt mittlerweile wirklich zu einer festen Größe in der zweiten Liga vorne etabliert. Chapeau, gerade bei dieser Stärke der Liga jetzt, eigentlich eine reine Profiliga, wo du Wochenende um Wochenende oben gegen wirklich viele junge, aufstrebende Talente auch aus dem Ausland, Nationalspieler agierst und ich glaube, die letzten zwei Saisons sogar mit einer positiven Bilanz abgeschlossen hast und da wirklich als Spitzenspieler die Dortmunder anführst. Du arbeitest aber
auch. Oh, Ich werde gerade am Bauch gepinselt.
Das ist Fakt,
aber das fühlt sich sehr gut an.
Das glaube ich, ja. Gleichzeitig bist du auch bei Schöler und Mieke am Start, hast da eine Ausbildung durchlaufen, bist da momentan oder arbeitest dort auch sozusagen auch in der Tischtennisbranche sozusagen aktiv und genau, bist sozusagen jetzt mittlerweile wirklich, glaube ich, in Dortmund heimisch geworden. Und wenn ich mich jetzt mal an unsere letzte Begegnung erinnere, wir haben ja schon häufiger mal die Schläger gekreuzt, da muss ich sagen, das war eine ganz fantastische Partie. Ich glaube, das war das letzte Mal vor 2 Jahren bei den Westdeutschen Meisterschaften. Und da ging es um nichts Geringes als, zumindest in dem Spiel, vorab war klar, wer gewinnt, hat das Ticket für die Deutschen Meisterschaften. Und es war, wir haben uns recht früh getroffen im Viertelfinale. Du warst, glaube ich, top gesetzt. Ich habe mich durch die Qualifikation gekämpft und ja, was heißt, tut mir leid für dich, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich habe das Ding natürlich schön 11-9 im 7. mir reingezogen und stand da.
Ich habe, glaube ich, 3-1 geführt. Ich habe 3-1 geführt und ach, das Ding war eigentlich unverlierbar, aber ich habe es verloren.
Genau, so war unsere letzte Partie, Erich. Kurze Vorstellung ja, auf jeden Fall.
Das stimmt, ich glaube, tatsächlich.
Du bist ein bunter Hund, auch aufgrund deiner Größe. Ich weiß noch, bei den Deutschen Meisterschaften teilweise mit dem eigenen Fanclub aktiv. Freue mich auf jeden Fall, dass wir die Sache jetzt hier gemeinsam angehen.
Ja, sehr gerne. Das war sehr nette Worte, die du da. Das waren sehr nette Worte, die du da gefunden hast. Ja, zu deiner Person. Wir haben uns, ich habe ein bisschen gestöbert. Wir haben uns das erste Mal am Tisch getroffen. Da waren wir noch bei einer norddeutschen Meisterschaft im Einsatz. Du für den Fachverband Tischtennis Bremen und ich habe noch mein Heimatlandesverband, den Tischtennisverband Sachsen-Anhalt vertreten. Es war bei einer norddeutschen Herrenmeisterschaft, meine ich. Da warst du der Topgesetzte und ich noch der kleine junge Hase. Ja, und so hast du mich dann auch aufgefuttert. Ich habe, glaube ich, in 3 Sätzen genau 4 Aufschläge richtig bekommen und das Spiel hat 6 Minuten gedauert. Das war das erste Aufeinandertreffen. Das war im Jahre 2000, schlag mich tot, das ist schon so lange her und seitdem ja, sind wir irgendwie geografisch immer mehr zueinander gekommen. Du hattest deinen letzten weiteren Auftritt hattest du oder den weit entfernteren Auftritt hattest du in Frankreich. Du hast in Frankreich studiert, parallel dazu dort auch in der zweiten französischen Liga, in der Pro B, die ja auch eine reine Profiliga ist, gespielt und studiert, hast danach den Weg wieder, ich glaube, erst in den Norden gefunden.
Genau.
Beim SV Sieg hast du aufgeschlagen, dann warst du in Niedersachsen nochmal aktiv. Was war davor? In Borsum, Niedersachsen. Dann vom SV Sieg zum FC, wo du jetzt auch schon, ja, mittlerweile bist du Spielertrainer, warst, ich glaube, mit einem Jahr Unterbrechung jetzt wirklich sehr, sehr lange schon für den FC aktiv. Eine Saison hattest du mal einen kleinen Spagat zum SV Union Velbert gewagt, hat auch in der zweiten Liga, ich weiß noch, da haben wir auch an das Match, kann ich mich auch noch erinnern, das war auch heiß. Und dann bist du jetzt, ja, Spielertrainer beim FC, bist parallel dazu Sportdirektor vom Niedersächsischen Tischtennisverband und du hast, glaube ich, schon so ziemlich jede, du hast schon als Lehrer gearbeitet, du bist A-Lizenztrainer, Journalismus hast du studiert, ich weiß gar nicht, was du noch nicht gemacht hast.
Podcast habe ich noch nicht gemacht bis jetzt.
Ja, jetzt aber, ne? Also es wird jetzt, die Liste der Sachen, die du noch nicht gemacht hast, wird immer kürzer. Vielleicht könnte man sagen, Rückhand-Topspin auf Unterschnitt hast du noch nicht gezogen.
Das habe ich wirklich noch nie gemacht. Da sollte ich vielleicht mal bei dir in die Lehre gehen. Aber ja. Was Fakt ist, wir haben uns in den Jahren auch echt sehr, sehr häufig am Tisch getroffen. Das vielleicht zum Abschluss unserer irgendwie kurzen Vorstellung. Und haben uns aber vor allen Dingen nicht nur am Tisch schätzen gelernt. Da waren auch einige giftige Aufeinandertreffen dabei. Kann ich mich
erinnern. Es waren schöne giftige Duelle, wo entweder der eine oder der andere, da war wirklich alles an Emotionen dabei. Das war
aber schätzen gelernt haben wir uns dann eigentlich auch wieder über diese Veranstaltung Deutsche Meisterschaften, die ja zumindest damals, jetzt mittlerweile, jetzt ja auch, glaube ich, wirklich eine absolute Top-Veranstaltung, wo fast nur Profis agieren. Aber das war ja damals auch immer eine Veranstaltung, wo man auch außerhalb des Tisches mal ein paar Worte gewechselt hat und auch ein paar Runden Bier miteinander verköstigen konnte. Und da sind wir eigentlich so ein bisschen ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, sozusagen, ja, es gibt auch noch einen Erik Bottroff neben der Platte. So war für mich dann wichtig zu sehen.
Und
hatten eigentlich immer ganz guten Kontakt und haben dann irgendwann jetzt gesagt, komm, warum nicht ein Podcast?
Ne? Warum nicht ein Podcast? Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, wir haben uns am Tisch natürlich mit allen Mitteln und allen Waffen bekriegt, aber wir haben es auch immer wieder geschafft, dass zwei Tage später irgendwie, also ich habe dich nie verflucht, ich habe dich am Tisch aufgefressen, klar, wir haben uns gegenseitig aufgefressen, beackert, ganz klar, aber es ist immer irgendwie, der Respekt voreinander war immer, wir wussten immer der andere, ja, wir wussten den Gegenüber zu schätzen. Ich glaube, das ist auch im Tischtennis, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja, und es ist ehrlich gesagt, und wir müssen drüber reden, Erik, wir kommen nicht drum rum und es ist ja auch okay, dass wir dieses Thema hier, glaube ich, nochmal so aus unserer Perspektive ein bisschen aufdröseln. Genau diese Wettkämpfe, genau diese Auseinandersetzungen am Tisch fehlen mir ehrlich gerade ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch uns hat die Corona-Krise überrascht und überrannt mitten in der Saison, Mitte März, Ende März war auf einmal Schluss mit lustig, auch in der Bundesliga bei uns. Erich, wie geht's dir eigentlich jetzt wie ist es dir ergangen in der Zeit jetzt, in der Corona-Zeit? Ohne Tischtennis, ohne wahrscheinlich auch viel, im Tischtennis-Business war wahrscheinlich auch nicht so viel los, also es war wahrscheinlich gerade für dich ja auch eine besondere Zeit.
Es war absolut also besonders trifft es, glaube ich, ganz gut. Es war am Anfang unglaublich erschreckend. Ich war geschockt. Wir waren mitten im Wettkampfmodus. Wir waren so ein bisschen als Mannschaft noch im Abstiegskampf involviert, obwohl die Tabellenkonstellation, ich meine, du kennst sie auch, sah eigentlich ganz gut aus für uns. Wir waren Fünfter, aber die letzten Spiele, die noch offen waren, waren viele Duelle untereinander, gegeneinander. Wir hatten in der Rückrunde als Mannschaft wirklich keinen guten Lauf, haben viele einzelne Spiele knapp verloren. Und ich weiß es noch, ich war noch mittendrin in diesem Wettkampfmodus. Wir waren donnerstags beim Training, Sonntag sollte das Spiel gegen Fortuna Passau anstehen, die uns eigentlich gar nicht so gut liegen. Wir mussten dort eigentlich irgendwie noch einen Punkt erhaschen, um das Abstiegsgespenst endgültig zu vertreiben. Und dann haben wir Donnerstagabend noch, dann auf einmal war Ende Gelände, ne? Ist nichts mehr passiert. Das war wirklich schockierend, wie dann auf einmal wirklich praktisch das ganze Land mehr oder weniger runtergefahren ist, wie auf einmal, was es für Einschränkungen gab, die man so noch überhaupt nicht kannte. Das war schon, dann hat man natürlich am Anfang, habe ich die Medien sehr, sehr stark verfolgt. Das war natürlich beängstigend. Ich bin froh, dass meiner Familie, mir im engeren Umkreis, uns geht es allen gut. Wir kommen, glaube ich, ganz gut durch diese schwere Zeit. Unserer Tochter geht's gut. Die ist im Januar zur Welt gekommen. Daher war jetzt für mich diese Freizeit natürlich ein Gewinn, wobei man das natürlich nicht über das Wohl aller stellen sollte. Und es war schon ziemlich angsteinflößend, was da passiert ist. Mhm. Ja. Aber wahrscheinlich war es bei euch genauso. Ihr wart ja auch noch relativ stark involviert im Abstiegskampf. Ihr habt ja auch noch kämpfen müssen. Ihr hattet, glaube ich, ein ganz gutes Restprogramm noch für euch. Aber erzähl doch mal, wie war es für euch? Wie seid ihr wie hat es euch als Mannschaft getroffen, dich als Trainer getroffen?
Du hast es gesagt, also das war wirklich so, dass wir mitten im Abstiegskampf auch steckten und uns noch einiges vorgenommen hatten. War auch echt eine hohe Grundspannung bei uns im Team, weil wir natürlich versucht haben, unbedingt noch den Platz 8 zu erreichen, um nicht abzusteigen. Das ging dann ratzfatz zu Ende. Sozusagen war auch dann recht schnell klar, dass das gar nichts mehr geht. Und gleichzeitig war natürlich auch auf dieser Ebene beim TTVN, wo ich ja sozusagen tätig bin, ging ja auch gar nichts mehr. Die Hallen waren auf einmal zu, das Training wurde ausgesetzt, die Kids aus dem Sportinternat mussten nach Hause. Das ging alles unglaublich schnell. Genauso, glaube ich, überraschend wie für dich und wie für viele andere auch. Und ich habe einfach gemerkt, Tischtennis fehlt mir einfach total, sowohl in der Trainerposition als auch dann selbst zu trainieren, selbst zu spielen noch. Und deswegen, glaube ich, können wir auch Stand jetzt sagen, dass es momentan ganz gut aussieht, dass die Hallen wieder aufgehen. Ich glaube auch in NRW sogar schon eine Woche früher, bei uns mittlerweile auch, seit 2 Wochen die Bundeskader, also die Nationalspieler, wieder trainieren dürfen. Also sich das so ein bisschen gedreht hat und in der Hoffnung, dass natürlich die Infektionszahlen unten bleiben und genau die Hygiene und die Sicherheitsregeln irgendwie weiterhin so sind, dass diese Infektionszahl wirklich niedrig bleibt, der Tischtennissport auch wieder loslegen kann. Und ich habe selbst einmal mit einem meiner Spieler trainiert, das hat sich gut angefühlt, muss ich sagen. Und auch die Jungs und Mädels bei uns, die trainieren durften, die Nationalspieler, kamen wirklich hochmotiviert zurück. Und ich kann nur sagen, so wie wir es jetzt probiert haben, natürlich mit wenig Spielern und Spielerinnen in der Halle und wirklich unter strengen Auflagen, also was ist streng? Man muss natürlich einfach genau wissen, wer ist in der Halle. Man muss Sachen befolgen, was Hygiene angeht, also die Tische desinfizieren, mit den Bällen ein bisschen gucken, dass man die nicht zu doll durchtauscht, all diese Sachen, dann ist es aber möglich. Und das ist das, glaube ich, was total wichtig ist, ja, einfach zu zeigen, es geht weiter und auch der Tischtennissport wird irgendwie zurückkommen und wird sich berappeln, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe noch vor den großen Sommerferien, gerade für die Jugend wäre das, glaube ich, gut, wenn die jetzt nicht nochmal sozusagen aus der einen Pause in die andere rüberschwappen, sondern nochmal die Chance haben, zurück an den Tisch zu kommen. Und dann hoffe ich, dass nach dieser Sommerpause sich noch mehr beruhigt hat und irgendwie auch die Saison im September für alle Klassen vor allen Dingen wieder anlaufen kann und sich eben auch die vielen älteren Menschen, die ja unseren Sport treiben und auch sehr gerne treiben, dass die sich dann auch unter den gegebenen Konzepten wieder in die Halle trauen. Das wäre schon super.
Das glaube ich auch. Das ist sehr, sehr wichtig, dass vor allem dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist das Vereinsleben, das Vereinsgefühl, das Wir-Gefühl. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass das nach dieser Zeit, die jetzt ja alle durchgemacht haben, ich glaube, dass das Balsam für die Seelen auch ist. Ne? Also es ist nicht mehr nur Entspannung vom Alltag oder vom Arbeitstag, dass man abends in die Halle geht und mit seinen Kumpels zockt. Ich glaube, es ist jetzt nochmal wichtiger, dass man wieder so ein Gefühl dafür kriegt, es geht weiter, es wird anders sein, es wird sich vieles anders anfühlen. Aber ich glaube, wir in NRW, wir haben jetzt auch seit einiger Zeit Maskenpflicht beim Einkaufen und so weiter. Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Also es war am Anfang natürlich unglaublich ungewohnt und hat mich auch massiv gestört. Also ich habe wirklich teilweise gar keine Luft bekommen beim Einkaufen. Ich bin im privaten Bereich Brillenträger. Am Tisch habe ich Kontaktlinsen drin. Es war am Anfang für mich katastrophal, aber man stellt sich drauf ein. Man muss da offen sein und man muss natürlich, ich glaube, man muss positiv sein und mit den gegebenen Umständen so gut wie möglich umgehen. Ich glaube, das ist die einzige Chance, damit wir nach und nach wieder zu einer Normalität kommen und dass wir dann hoffentlich alle auch bald wieder in der Halle stehen können.
Ja, ich finde auch.
Ich muss ehrlich sagen, ich kann es auch gar nicht mehr so richtig erwarten. Also ich bin jetzt auch wirklich. Normalerweise habe ich nach einer Saison, bin ich dann auch erstmal froh, dass es kurz vorbei ist.
Satt.
Und mal so satt und müde vor allem. Ne? Ja. Also der Alltag mit Arbeit, Training danach, wenn man dann irgendwann mal so Richtung Mitte, Ende April irgendwann die Saison dann durch ist, dann bin ich auch froh, wenn man den Schläger wirklich mal 3-4 Wochen mal komplett weglegen kann, einfach mal weg ist aus diesem ständigen Wettkampfdruck, den man ja während der Saison immer hat. Also ich wäre wieder soweit. Von mir aus können wir anfangen.
Ja, das hört dein Trainer Weng Sheng bestimmt gerne. Also der Ski.
Der Schleifer Ski, ja.
Der wird dich anrufen. Sobald die Halle da offen ist, wird er dich nochmal 1-1 um die Ecke scheuchen und gucken, dass du.
Vorab schon mal, ja. Der hat neulich angerufen und hat gefragt, wie viel ich wiege.
Achso, und was?
Da habe ich jetzt. Ja, ich habe ihm gesagt, da ist noch Optimierungsbedarf. Der hat gesagt, ich soll mich schon mal so ein bisschen auf die Laufrunde begeben. Aber. Ja, ich muss jetzt wahrscheinlich anfangen, es geht nicht anders.
Erik, ich muss dich jetzt mal.
Wie hast du das denn körperlich eigentlich? Hast du, ich meine, die Leute, die mich kennen oder die mich schon mal gesehen haben irgendwo, die wissen, dass ich, ich sag mal, zu einem Schnitzel nicht Nein sage, klar. Du bist da eher drahtig immer unterwegs. Zumindest während der Saison kaum ein Gramm Fett an deinem Körper. Ich muss mich in der Saison ich zügel mich während der Saison und lass dann natürlich auch nach der Saison immer so ein bisschen baumeln. Ich muss tatsächlich jetzt schon anfangen abzunehmen, damit ich in 2 Monaten bereit bin. Wie sieht's bei dir körperlich aus? Bist du
ja,
fit?
Ich muss ja immer ein bisschen sozusagen fitter bleiben, weil ich kann ja nicht Rückhand. Das heißt, ich muss ja alles mit Vorhand abdecken, das weißt du ja.
Du musst
das
immer laufen,
Alter,
ne?
Ja. Ehrlich gesagt, echt schwieriger, auch dann in die tiefe Rückhand, tiefe Vorhand zu kommen. Von daher versuche ich mich einigermaßen fit zu halten. Ich habe wie viele andere auch ja irgendwie während der Zeit jetzt versucht, so nochmal so Ausdauersport neu zu entdecken. Für mich war viel Rennradfahren, ein bisschen Laufen. Und habe den Jungs bei mir, ich betreue die U18-Nationalspieler bei uns im Verband und habe denen eben auch viele Athletikprogramme zukommen lassen und habe dann auch mal hin und wieder eins selbst ausprobiert, sodass ich einigermaßen fit durch die Zeit jetzt gekommen bin und echt total brenne auf die neue Saison. Und ich muss dich jetzt mal hier so in dem Kontext fragen, Erich, was mich bei dir immer schon total verwundert ist, wie du das hinkriegst, weil du hast es gerade gesagt, du hast wirklich auch eine längere Sommerpause mal, bist sozusagen voll im Beruf steckst du und spielst trotzdem jetzt Jahr für Jahr deine teilweise besten Saisons, was zumindest die Bilanz angeht, auch echt auf einem sehr konstant hohen Niveau. Wie trainierst du eigentlich unter der Woche? Weil, also du spielst ja wirklich gegen Leute, die spielen teilweise Top 100, Top 150 der Weltrangliste. Und man sieht da nicht selten, dass du 2-0 spielst. Ich glaube, für viele einfach super interessant, wie du so als einer von diesen Spielern sozusagen nach der Nationalmannschaft, die 2-Liga-Oben-Niveau haben, das schaffen ja auch nicht so viele deutsche Spieler, die nicht dann den Sprung in den AB-Kader, jetzt Olympiakader oder Perspektivkader heißt er jetzt, schaffen. Wie schaffst du das? Wie hältst du dich so fit oder wie schaffst du es dann wirklich an den Wochenenden immer so auf den Punkt sozusagen da zu sein? Gibt es da ein Patentrezept?
Nee, gib es nicht.
Also auch wenn du dich einspielst, das kann man ja mal sagen. Also ich komme in die Halle und denke immer so, jetzt muss alles perfekt klappen, 90 Minuten, dies, das, ein bisschen Armkreis links, rechts, da nochmal versuchen, die alten Knochen ein bisschen irgendwie auf Vordermann zu kriegen. Und du, ich habe das letztens genau beobachtet, ich hoffe, ich verrate da nicht zu viel, aber du kommst in die Halle. Ich habe auch mit dir doppelt gespielt, da war das ähnlich. Du spielst dich 8 Minuten ein ungefähr.
Sagen wir, sonst ist die Kraft ja direkt weg.
9,5.
Du musst ja spritzig bleiben.
Ziehst da ein paar Dinger gegen und dann bei 0-0 stehe ich dir da gegenüber im Doppel und du rauschst mir die ersten 5 Rückhanddinger mit 4000 km/h parallel ums Eck. Und man denkt, das ist eigentlich komisch, alles jetzt.
Das ist schon mal gut, dass der Gegner das so sieht. Das ist super. Ich trainiere nicht so viel. Also die Quantität ist bei mir relativ gering, aber die Qualität ist sehr, sehr hoch, würde ich mal behaupten. Was mir auf jeden Fall nochmal einen Sprung gebracht hat oder was mich nochmal, glaube ich, spielerisch ein bisschen nach vorne gebracht hat, ist, dass ich das Balleimertraining, dass mir das Balleimertraining entdeckt wurde. Meine Idee war das nicht, weil das ist so ziemlich, das hat mir nie Spaß gemacht und ist auch unglaublich anstrengend. Vor 2 Jahren ist, wie du ihn schon angesprochen hast, der Schleifer Ski ist zu mir gekommen und hat gesagt, Erik, ab sofort ist für dich beim Donnerstagstraining nach dem Training für alle steht für dich Balleimertraining auf dem Programm. Habe ich natürlich erstmal mit großen Augen angeguckt und habe versucht, so ein bisschen. Ich habe gehofft, dass er das nicht ernst meint, aber er meinte das tatsächlich todernst. Dann habe ich dem Ganzen mal eine Chance gegeben, bin körperlich dadurch auch wirklich schneller geworden. Das sieht überhaupt nicht toll aus, wenn ich das mache und es ist eine pure Quälerei. Es ist wirklich eine Schinderei hoch 10, das kann man nicht anders in Worte fassen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich diese, 7 bis 10 Kisten Balleimern nach dem regulären Training gemacht habe, wenn ich das am Donnerstag gemacht habe, habe ich für mich persönlich das Gefühl, mich muss erstmal einer schlagen am Samstag.
Also über die Grundsicherheit der Bälle, ne? Man hat man findet das Timing gut, ne? Und hat so eine gute, das kenne ich auch, ja.
Das Timing ist gut und ich habe ja auch, mein Spielstil ist ja auch, entweder das klappt oder das klappt nicht. Der Typ, der hopp oder top. Ich bin, Also der Ball darf nicht so oft zurückkommen, das ist wichtig. Und ich habe das Gefühl, wenn ich donnerstags, ich mache das extra, wir haben das auch ausprobiert, wie dann der Muskelkater danach eintritt. Wenn ich donnerstags mache, geht es mir freitags körperlich gar nicht mal so gut. Samstag erhole ich mich und Sonntag stehe ich auf und bin fit wie ein Turnschuh. Fühle mich super und gehe dann auch mit einem guten Gefühl in die Halle. Und ich glaube, warum ich jetzt ja die letzten zwei Jahre ein bisschen besser gespielt habe, zum einen natürlich habe ich familiäre Unterstützung, die besser nicht sein könnte. Meine Frau unterstützt mich, wo sie nur kann. Das ist, wäre alleine auch alles überhaupt nicht möglich, das so in diesem, ja, in diesem eng getakteten Zeitplan, den ich habe, auf die Reihe zu bekommen. Jetzt ist natürlich muss glücklicherweise
auch
sagen, noch
ne, auch unsere... Moment, also deine Frau hier auch, muss ich sagen, in der Vorbereitung auf den Podcast auch à la Bonheur, ne? Also wirklich fantastisch, was sie da noch mitgeholfen hat, was ich da ja auch mitbekommen habe.
Wichtig. Hab. Ganz wichtig. Ja, also gerade ich als Techno-Vize braucht er doch den einen oder anderen, die ein oder andere Hilfestellung einfach, die ist, ja, und so ist es eigentlich im ganzen Leben auch, dass wir uns da ziemlich gut ergänzen und ja, wir haben da einen ganz guten Mix gefunden. Ja, und das hilft mir natürlich dann auch, am Tisch einen freien Kopf zu haben, mich dann nur darauf zu konzentrieren. Ja, mit dem Einspielen ist es tatsächlich so, entweder du, ja, was soll ich da zwei Stunden rumhampeln? Das hat...
Ja, nee, ich bin das, wie gesagt, ich will das gar nicht, ich finde das nur spannend, ist ja auch irgendwie, glaube ich...
Ja, ja, also ich habe da mit meinem Einspielpartner, wir hatten jetzt in der letzten Saison bei uns auch feste Einspielpartner. Oder was heißt fester Einspielpartner? Man findet sich ja dann während so einer Saison und
ja gut, die einen bei euch spielen anderthalb Stunden durch und die anderen spielen acht Minuten. Das heißt sozusagen nicht tauschbar, ist es ja irgendwie auch klar. Ne?
Das ist nicht so kompatibel, das ist absolut richtig. Aber wir haben da einen super Mix gefunden. Der mein Mannschaftskamerad, der Christian Nagy, mit dem ich auch doppelt gespielt habe in der letzten Saison. Ich glaube, wir sind tatsächlich auch das Schwerste. Also wir sind das Schwerste und auf jeden Fall auch. Ich sag mal, ein relativ, fast das beste Doppel, glaube ich, in der zweiten Liga gewesen. Wir haben euch doch, glaube ich, auch verhauen, ne?
Ruhiger, ja, ja, ruhiger.
Ja, ruhiger, ruhiger. Ja, doch, 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 da kann ich mich erinnern. Das war eine Glanztat. Aber wir haben da jetzt mittlerweile so ein Ritual mittlerweile gefunden. 10 Minütchen spielen, Käffchen trinken, nochmal in sich kehren, zur Ruhe kommen, ein bisschen Stretching, nochmal 10 Minuten und dann rubbel die Katz, dann geht's los.
Ich finde es wirklich phänomenal. Ich glaube auch, dass das ja auch was sein wird, was wir vielleicht hin und wieder hier in dem Podcast droppen werden. Irgendwie so ein paar Tipps oder Ideen, was jetzt so Training angeht oder Spielvorbereitung. Vielleicht wirklich interessant auch für den einen oder anderen Zuhörer.
Da wollen wir den Hörer teilhaben lassen, was uns denn, was uns aufgefallen ist. Was machen die anderen? Was gibt es für Besonderheiten? Also ich habe zum Beispiel, wo du jetzt zum Thema Einspielen kommst, wir haben mal in der zweiten Liga auch gegen den TTC Frickenhausen gespielt. Mhm. Die hatten ja immer so eine Japan-Connection, die hatten immer ein paar Japaner unter Vertrag. Mhm. Und wenn ich denen beim Einspielen zugeguckt habe, boah,
ja, das sieht aus
mein wie, lieber Schwan, ne? Da denkt man, das ist eine andere Sportart, was die da betreiben, wenn wir dann mit unserem Geknorpel kommen. Mhm. Ja, aber entscheidend ist halt, was dann passiert, wenn der Schiedsrichter sagt 0-0.
Ja, ja, ja. Ja.
Und dann...
Nee, spannend zu sehen, dass es da total unterschiedliche Sachen oder Ideen gibt. Ich glaube auch, dass man das...
das ist super. Ich glaube, da sind wir beide auch, glaube ich, total unterschiedlich. Ne? Du bist ja auch eher nochmal so ein Arbeiter vorm Match.
Ja, genau. Ich bin eher, dass ich dann zumindest einigermaßen viel spielen will. Das Gefühl habe, dadurch kriege ich so eine Grundsicherheit rein und Grundspannung rein. Aber ich glaube, es gibt alles. Ne? Also ich habe auch schon mit Leuten zusammengespielt, die teilweise, also zum Beispiel, als wir in Frankreich waren, war es immer ganz spannend, da haben wir noch... morgens vor dem Match, abends war das Match, haben wir noch uns morgens sozusagen eingespielt. Also es war eine Einheit um 10 bis 11, Viertel nach 11, wo wirklich auch, also jetzt nicht nur Hulli-Dulli ums Netz rum oder so, sondern wirklich noch irgendwie, ne, in Frankreich war immer eine klassische Übung 2-2, also zweimal Vorhand, zweimal Rückhand und ein Ball frei. Und das wurde auch dann, das wurde auch ganz gerne mal nur mit Vorhand dann absolviert, und zwar 6, 7, 8 Minuten am Stück. Also es war jetzt schon irgendwie eine richtige Einheit. Und dann bis 11, manchmal sogar 11:30 noch ein paar Aufschläge sozusagen auf den Wettkampftischen. Dann wurde gegessen, Mittagsschläfchen, und dann hat man sich in der Halle getroffen. Und dann, klar, wollte ich mich dann auch nicht mehr nochmal eine Stunde oder anderthalb einspielen. Also man lernt da ja unterschiedliche Ideen so von Wettkampfvorbereitung kennen. Und ich glaube, ja, das ist völlig egal, welches Niveau die Spieler haben. Gibt es auch bei den Spielern, die ein bisschen in tieferen Klassen agieren, sicherlich auch den einen oder anderen, der einfach wie du, sagen wir mal, fast direkt an den Tisch gehen kann und dann einfach da ist, und andere, die sich ihre Sicherheit und ihr Selbstbewusstsein eher über so eine Einspielphase dann holen. Also Finde ich, glaube ich,
absolut. Ja, absolut.
Ganz gut. Erich, nochmal ganz kurz zurück zu Corona, irgendwie, weil ich glaube, dass. Das, wir waren jetzt beim Ausblick stehen geblieben und sind dann nochmal auf unseren ersten, kann man fast sagen, Trainingstipp gekommen. Fantastisch. Das ist die erste Kategorie direkt abgearbeitet. Irre.
Geht schnell, ne?
Verrückt. Geht ratzfatz.
En passant, sagt der Franzose.
Ja, en passant, weggemacht noch, mitgenommen quasi, ne? Ja. Jetzt zu Corona hin, für mich nochmal irgendwie interessant, jetzt auch aus deiner Sicht, jetzt haben wir sozusagen über die Vereine gesprochen, du hast den sozialen Faktor nochmal so betont. Hast du das Gefühl, dass dir das auch fehlt? Also, dass du auch als sozusagen Bundesligaspieler das Gefühl hast, Mensch, es ist eben nicht nur 2, 3 mal, 4, 5 mal in der Woche, je nachdem, wie viel du trainierst, sozusagen auch eine Art Job? Also das kann man ja einfach sagen als Halbprofi, sondern es ist irgendwie auch, dass man, wenn nicht seine Mannschaft, weil vielleicht nicht alle da sind, aber zumindest irgendwie in eine Halle geht, wo, ja, also das merke ich total. Das ist wie das, mir fehlt.
Das fehlt unglaublich, ja.
Das fehlt unglaublich.
Es fehlen.
Auch die anderen Leute zu sehen, ne? Ich kenne da im Verein aus der 6., 7., 8. Herren, die Leute, die zu treffen, mal kurz Hallo zu plauschen, in der Umkleide. Das ist echt schon ein sozialer Faktor, den ich auch echt unterschätzt habe, wo ich so merke, so nach 2 Monaten, weiß nicht, versteht man dann vielleicht den einen oder anderen immer noch nicht ganz, aber warum die Leute jetzt unruhig werden und teilweise ja irgendwie auch anfangen, ganz wirres Zeug zu glauben oder zu sagen, diese
Verschwörung. Zu glauben, zu wissen.
Genau, diese Verschwörungstheorien.
Zu glauben, zu wissen.
Würden vielleicht irgendwie ein bisschen weniger da sein, wenn man so einen gewissen Austausch hätte noch auch und wenn es in der Umkleidekabine vor dem Ping-Pong-Training ist.
Das ist, glaube ich, unglaublich, also das fehlt mir, natürlich genauso wie allen anderen auch, der Plausch vorm Training, man kommt zur Halle, man hält da einen kleinen Plausch, noch nicht mal nur in unserer Trainingsgruppe, sondern auch, ja, ich sag mal, so ein Verein, gerade Borussia Dortmund ist ein relativ großer Verein mit vielen Mannschaften, mit vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, mit aus allen Gruppen, aus allen Schichten und das ist einfach so ein Miteinander. Man kennt sich natürlich schon Ewigkeiten und man hat dann da einen Plausch. Wie läuft es beim Fußball? Was macht der eine oder andere privat? Was wird, was gibt es für Sorgen? Ich glaube, man könnte, glaube ich, indem man so ein bisschen untereinander vielleicht so ein bisschen die Ängste so ein bisschen beiseite, man könnte dadurch die Ängste ein bisschen beiseite bringen und vielleicht dadurch auch so ein bisschen diesen Unmut so ein bisschen eingrenzen. Mhm. Das wäre also einfach dieses soziale Leben, was einfach neben dem Sport dazugehört. Also ich kenne Leute bei uns, die kommen manchmal zum Training einfach nur, um zu quatschen. Die haben gar keinen Schläger dabei, aber es ist natürlich auch so ein Gemeinschaftsgefühl, was sich da entwickelt hat und das fehlt schon, absolut.
Ja. Ich finde es irgendwie, ich fand es krass, ich weiß nicht, wie das in Dortmund oder wie du das wahrgenommen hast, aber hier in Köln und auch in Hannover, dass die Parks, also die sozusagen jetzt, als das Wetter so richtig geil wurde draußen, dass die Parks und die Platten, die da stehen, die waren maximal überlaufen, das war irre. Also da wurde gezockt bis zum geht nicht mehr, weil Tischtennis eben schon den Vorteil hat, als Nicht-Kontakt-Sportart sozusagen diesen Tisch zwischen den beiden Spielerinnen oder Spielern zu haben, sodass sozusagen der Abstand gewährleistet ist, ne? Und ich fand das voll cool zu sehen und denke mir auch immer so, das hat so eine Anziehungskraft gehabt, jetzt auch in dieser Corona-Zeit. Das waren so viele wirklich maximal motivierte Kids und auch Erwachsene jeden Alters hier, ob das im Grüngürtel hier in Köln ist oder in den Parks in Hannover, das war echt schön zu sehen, dass ich so denke, Mensch, die Leute, die jetzt so, wenn auch draußen quasi, diesen Sport so abfeiern, dass man irgendwie es schaffen kann oder schaffen muss vielleicht
irgendwie
auch,
man muss eine Idee entwickeln, diese Leute an den Sport zu binden, denen das irgendwie noch schmackhafter zu machen und die auch für den Sport zu begeistern. Ich glaube, Tischtennis hat jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele, es gab einen Artikel in der Bild-Zeitung sogar, dass unglaublich viele Tischtennis-Outside-Tische, Outdoor-Tische verkauft worden sind. Der Run da drauf, der war unglaublich und die Nachfrage ist immer noch hoch.
Also merkst du das richtig selbst bei dir? Finde ich interessant. So, ist das so, dass so diese,
also
diese Freizeitkollektion oder so, sagen wir mal, so günstige Einsteigerschläger plus irgendwie vielleicht nicht die Top-Platten oder Top-Tische?
Absolut, absolut. Die Nachfrage danach ist unglaublich groß. Wir haben hier in Dortmund auch einige Parkanlagen, Westpark, das ist Wahnsinn. Also die Tischtennisplatten sind immer belegt. Wenn wir mit der Tochter spazieren gehen, beobachte ich das so ein bisschen. Natürlich aus der Ferne.
Warum eigentlich? Gehst du nicht mal ran? Zuppelst du da mal einen Rückhand Banane?
Oh, weiß ich nicht, ob die meine Chiquita vertragen würden.
Ich finde es irgendwie so witzig, nee, weil das sagen alle Tischtennisspieler, Erik. Das sagen irgendwie so ganz viele Tischtennisspieler, sagen so, nee, so, die finden das irgendwie so cool aus dem Abstand heraus, ne, so mit ein bisschen Abstand das zu sehen. Ja. Aber nicht sozusagen das zu spielen. Ich hab mich letztens einmal überreden lassen.
Hast du es gemacht?
Ja, ich hab's gemacht und mir war das wirklich unangenehm und? Am Anfang. Ja, es war so witzig, weil.
Blamiert?
Weil die haben das, ich dachte erst so ganz, weißt du, Understatement und dachte erst, spielst mit der falschen Hand und so und es ist irgendwie so eine andere Welt. Aber es war voll cool, die waren mega nett, die haben das irgendwie gecheckt dann auch und die fanden das sozusagen eher cool, die haben sich voll gefreut. Da habe ich gemerkt so, es geht, man muss gar nicht so irgendwie so, das sind nicht so unbedingt zwei Welten, sondern man kann mit den Leuten im Park auch so zocken und spielen. Klar, irgendwie jetzt vielleicht nicht 3 Stunden, weil es vielleicht für die dann irgendwann ein bisschen langweilig ist, weil man dann doch eher gewinnt als verliert. Wobei, Obacht, wenn du da gegen den Schnibbel-Stefan auf der Steinplatte rangehst, ne?
Und da musst du aufpassen, ne? Ja. Da gelten auch vor allem. Also,
da kannst du nicht
da
mit kurz,
wie in der Halle, ne? Nee,
da kannst du nicht mit Kurzseite unter mal anfangen. Der macht einen Flickflack vorher und zieht dir das Ding rein, ne? So.
und zieht sich dabei noch die Schuhe aus, so. Und dann stehst du da.
Also, das ist irgendwie, und ich fand das cool. Also, irgendwie nur so der ich weiß nicht, glaube ich, würde es einfach allen mal raten, so echt so im Park mal ranzugehen. Und ich war fasziniert. Irgendwann kam jemand mit dem Nationaltrikot um die Ecke. Und man kam ins Gespräch und wie gesagt, irgendwie so.
Das habe ich jetzt in Dortmund noch nicht gesehen, das wäre stark.
Wenn ja, ich glaube, gönn dir das mal. Zieh mal das BVB-Trikot an, kannst du auch ein Fußballtrikot anziehen, da fällt es nicht so auf.
Das habe ich.
Das haben ja alle in der Stadt bei euch. Ja, schwarz-gelb ist ja komplett da. Gerade jetzt wieder losgegangen und schon läuft der Hase. Geh mal in die Parks und probier das mal aus, weil da kannst du mal berichten. Ich glaube, das ist cool. Und dann, ich glaube, das ist auch die Chance, dann wirklich mit denen so ins Gespräch zu kommen. Und dann sagst du denen halt mal so, hier, keine Ahnung, Trainingszeit beim BVB für die Hobbymannschaft oder die, weiß nicht, wie das bei euch ist, kommt doch mal vorbei. So,
ich glaube, wir müssen jetzt, wir haben als BVB, haben wir auch als Tischtennisabteilung eine städtische Halle.
Ja.
Ich habe vor kurzem erst mit dem Abteilungsvorstand gesprochen. Wir sind da im Moment noch im Kampf, beziehungsweise ja, in Klärungsgesprächen, wann wir denn endlich wieder auch in die Halle können.
Okay, ach, ihr könnt auch gar also, nicht, ihr dürft noch. Also.
Wir können aktuell noch nicht. Es gibt, das Hygienekonzept ist geschrieben. Es gibt da noch Abstimmungsprobleme. Mhm. Wir müssen noch Kleinigkeiten. Es hängt wohl nur noch an Kleinigkeiten und ja, ich hoffe einfach, dass es jetzt so schnell wie möglich weitergeht und dass wir dann wieder so ein bisschen, in der Halle spielen können. Ich bin wirklich bereit, auch jetzt alle Regeln einzuhalten. Nur langsam muss es halt wieder, langsam kribbelt es wieder und ich habe jetzt auch langsam wieder Lust zu spielen. Und ich hoffe, ich denke auch, dass viele Spieler von Borussia Dortmund da jetzt wieder heiß drauf sein werden, an die Tische zu gehen.
Mhm. Ja. Nee, ich glaube.
Läuft's beim FC schon wieder an? FC Köln Tischtennis?
Ja, das war auch nicht so einfach. Ich glaube hier auch sozusagen, es geht dann immer über die kommunalen Gesundheitsämter ja teilweise als letzte Instanz,
genau,
die das dann ja entscheiden. Das ist ja dann, ich glaube auch in so einem Flächenland wie im WDTV, also Westdeutschen Verband sozusagen Nordrhein-Westfalen oder auch Niedersachsen, ist es halt wirklich, das kann ich auch sozusagen aus der Geschäftsstelle heraus, wo ich da jetzt für die Leistungsstützpunkte zuständig bin, das auch zu managen und mitzumanagen mit dem Team. Das ist nicht so einfach, weil letztendlich muss man ja immer, auch wenn man sein Hygienekonzept hat, muss man es natürlich abstimmen und letztendlich darauf hoffen, dass die letzte Instanz das für richtig und sicher sozusagen betrachtet oder bewertet und dann gehen die Hallen auf. Und das ist eben in dem einen Ort ein bisschen früher als in dem anderen. Deswegen glaube ich schon noch, dass das 1, 2, vielleicht 3 Wochen dauern wird. Aber ich glaube, dass sobald sozusagen sich ein paar Konzepte bewährt haben, also wir zum Beispiel nutzen jetzt das, was wir haben als Hygienekonzept, geben wir weiter an die Landes- und Bezirksstützpunkte und hoffen, dass damit eben dann auch erstmal die wieder aufmachen können und gleichzeitig natürlich, dass das auch verbreitet werden kann. Und da weiß ich nicht, was ich so mitbekomme, ich habe das Gefühl, dass da auch die Verbände wirklich Hand in Hand arbeiten. Das finde ich irgendwie im Tischchen ist echt sehr schön zu sehen, dass da erstmal auch bei dem Abbruch der Saison, da gab es ja auch, natürlich ist es nicht für alle cool und es gibt immer Schwierigkeiten, das ist, glaube ich, nicht, also es ist nicht anders möglich, aber dass der DDTB damals gesagt hat, wir finden eine gemeinsame Lösung und auch jetzt die Verbände untereinander total viel zusammenarbeiten. Also WDTV war, glaube ich, 1 oder 2 Wochen vorher jetzt als wir, was sozusagen die Option politisch gegeben hat, die Hallen wieder zu öffnen oder sich Konzepte auszudenken. Und davon profitieren wir jetzt, weil wir im Austausch dastehen. Und das, glaube ich, wird sich über lang oder kurz dann bewähren, dass man da so einen guten Austausch hat und dass die Vereine dann untereinander oder über ihren Verband dann die Hilfestellung finden, um die Hallen wieder aufzumachen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es vor den Sommerferien passiert, damit diese Pause nicht zu lang wird, ne? Dass die Leute nicht
ja, das ist wichtig,
Sport irgendwie vergessen, sondern im Gegenteil merken, wie viel Bock sie drauf haben und dann auch vielleicht einfach eine Perspektive für die kommende Saison wieder da ist, dass man sagt, okay, ne, es wird jetzt ohne Doppel, mit Doppel wird ja alles diskutiert und überlegt. Wie auch immer, ich glaube, Hauptsache die Saison läuft im September wieder an. Für uns wahrscheinlich ohne Zuschauer, wie ich jetzt tippe gerade, was total schade ist, weil ich glaube, auch dir macht es dann besonders Spaß, wenn natürlich ein paar grölende Fans da oder absolut. Grölende Zuschauer oder begeisterte Zuschauer grölen, tun sie nicht, wir sind nicht beim Fußball. Beziehungsweise manchmal wünscht man sich das ja auch, aber es ist einfach eine sehr gute Stimmung teilweise in den Hallen, auch im Tischtennis. Und mit Zuschauern ist einfach viel, viel besser als ohne, ne?
Absolut, also da gibt es ja in der zweiten Liga tatsächlich, du wirst es kennen, gibt es ja wirklich Zuschauerhochburgen, wo wirklich immer so ein bisschen, ja, würde ich sagen, also da war die Halle randvoll, wenn ich daran denke, an Spiele in Hilpoltstein, Zuschauerkrösus, die haben, wenn es da gegen Borussia Dortmund geht, sind da immer 400 Zuschauer in der Halle, in einer wirklich kleinen Halle, da knistert es, muss ich sagen. Ja. Das macht dann auch echt Spaß. Damals, als der TSV Bad Königshofen noch in der zweiten Liga gespielt hat,
stimmt, ja,
war auch unglaubliche Atmosphäre. Da war wirklich die Hölle los. Was haben wir noch? In Leiselheim, da hat es auch ein bisschen geknistert. Das wird auf jeden Fall fehlen. Ist doof, aber ich glaube, den Kompromiss können wir alle eingehen. Wenn das notwendig ist, damit die Saison angepfiffen werden kann, dann müssen wir auch damit leben. Und ich denke, da kommen wir auch durch.
Ja, es sollte weitergehen. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Erich, ich glaube, so, ich habe jetzt mal hier so die Uhr laufen und so. Wir haben gesagt, wir plauschen mal drauf los, ganz fröhlich und nicht mit einer riesen...
Zwanglos.
Zwanglos, so heißt übrigens ein Swingerclub in Berlin, habe ich irgendwann mich dran vorbeigefahren. So, kleine Anekdote am Rande.
Ja, ist auch sehr wissenswert, ist gut.
Ist wichtig, ja. Nee, wo du es gerade gesagt hast, ist mir sofort diese Tür da in den Kopf gekommen. Anderes Thema, auf jeden Fall, wir haben in den nächsten Wochen und Monaten...
Es ist schwer, jetzt wieder den roten Faden zu finden.
Ja, das war jetzt
Wahnsinn. Nee, schön. Gehört alles dazu.
Wir haben noch in den nächsten Wochen einiges vor, das kann man, glaube ich, verraten. Wir haben vorhin ja schon kurz gesagt...
Absolut.
Dass wir versuchen werden, noch die ein oder andere lustige Kategorie vielleicht einzubauen. Können wir auf jeden Fall versprechen, dass sich die Hörer auch noch auf ein bisschen was freuen können. Und wann wir genau senden, ist so ein bisschen abhängig davon, wie es jetzt auch sich weiterentwickelt, was jetzt die berufliche Geschichte angeht bei uns, also mit Corona oder ohne, wie viel Zeit wir finden. Aber wir haben schon vor, das kann man, glaube ich, verraten, dass wir so in ein, zwei, drei Wochen wieder an den Start gehen und sicherlich...
Absolut. Ja. Absolut. Wir bleiben dran, wir sind da, wir werden das Thema weiter verfolgen und wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen die Zeit versüßt haben, dass ihr ein bisschen geschmunzelt habt, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt und ich glaube, wir würden uns unglaublich freuen, wenn er bald wieder einschaltet. Wann genau, wissen wir nicht.
Aber ihr werdet es erfahren und du hattest es, glaube ich, eingangs erwähnt. Wir freuen uns natürlich total über Feedback und wir freuen uns auch mega über Kritik und nehmen uns die dann auch zu Herzen und auch über technische Tipps, wenn noch euch was aufgefallen ist und ihr vielleicht Podcast...
Wobei, da müssen wir ja jetzt wirklich ganz... Also, da grüßen wir möchte ich so bestimmt. Viel gar nicht... Da möchte ich überhaupt nichts mehr hören. Also zu technischen Details, da möchte ich was hören, aber ich bin jetzt mit meinen Latein auch am Ende. Ne?
Ja, aber wenn sozusagen Feedback da ist, dann gerne schreiben und zwar in kummerkasten@plattenplausch.de unsere Mailadresse für sozusagen alle... Hörerinnen und Hörer, die irgendwie uns was mitteilen wollen, kummerkasten@plattenplausch.de und da sind wir gespannt, was ihr vielleicht für Ideen habt und ich würde sagen, wir freuen uns auf euch bei der nächsten Sendung und Erich, du hast das letzte Wort, ich sag schon mal ciao, ciao und bis bald.
Ja, mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, unsere erste Folge von Plattenplausch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt weiterhin Spaß, bleibt alle gesund, bleibt fit und bis bald. Tschö, tschö.